Heute beginnen wir mit einer Sage. Sie wurde in der Innerschweiz erzählt und berichtet von folgender Begebenheit. Was dem Waldbruder begegnet ist. Um 1590 lebte bei Horf im Bruderhäuschen der Eremit Peter Kunert, gebürtig aus der Grafschaft Rothenburg. Als er zu Ostern noch in der Nacht aufstand und nach dem Kapellchen auf der Almend wandelte, um dort zu beten, begegnete ihm bei der Horfner Mühle etwas, das ihn beim Haar ergriff und stark zog, worab er sich zwar heftig erschrak, aber doch fürbass ging. Dasselbe folgte ihm dabei nach bis zum Käppeli beim Gatter. Da ergriff es ihn so, dass er kaum ins Kappeli hineinkommen vermochte. Dann, als er heraustrat, ist jenes mit grausamem Geräusch ihm nachgefolgt und immer auf der rechten Seite, bis zum Bildstöckli auf der Almend. Hier sah er etliche blaue Lichtchen um sich, die ihn rauschend umschwebten bis zum Almendkappeli. Hat sich darob nicht wenig entsetzt, der Waldbruder, und besegnete sich mit dem Heiligen Kreuz. Sofort sah und hörte er nichts mehr und kam unangefochten heim. So hat er Samstag nach Jakobi 1591 seinen gnädigen Herren und Oberen in Luzern berichtet. Willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und ich freue mich, Sie an diesem Ostermontag begrüßen zu dürfen. Für unsere Geschichte heute ist interessant, dass dieser Peter Kunert als Eremit beschrieben wird, denn nichts anderes ist ein Waldbruder. Aber da wir es mit einem Crime-Podcast zu tun haben und nicht mit einem heiligen Lexikon, können Sie sich schon denken, dass Peter Kunerts Leben nicht ohne gerichtliche Auseinandersetzungen vonstatten ging. Die wichtige Begebenheit ereignete sich ein paar Jahre, bevor die Sage einsetzte. Denn im Mai 1589 änderte sich das Leben von Peter Kunert drastisch. Er wurde während eines Nachbarschaftsstreites mit einem Säbel förmlich durchbohrt, so dass man annehmen musste, dass sein Leben vorbei war. Trotzdem wurde er ins Spital gebracht, wo man sein Bestes tat, damit der Mann nicht starb. Es kam tatsächlich einem Wunder gleich, dass Peter Kunert überlebte, obwohl ihm während 17 Tagen seine Exkremente aus der Bauchwunde austraten, wie eine zeitgenössische Quelle zu berichten wusste. Der Bauer Peter Kunert, in den Quellen auch Kuonrad genannt, lebte mit seiner Frau Ottilie und drei Kinder in so großer Armut, dass er von der Obrigkeit unterstützt werden musste. Dies könnte ein Ereignis der Verwundung sein, die er erlitten hatte. Möglicherweise war es ihm nicht gelungen, so weit zu gesunden, dass er als Bauer wieder voll arbeitsfähig war. Heute würden wir vielleicht sagen, dass er sich mit seinem Trauma auseinandersetzte, indem er Waldbruder wurde. Waldbrüder waren Eremiten. Sie lebten in der Regel abgeschieden, so wie es das altgriechische Wort vorgibt, das Wüstenbewohner heißt. Da in Europa Wüsten weniger verbreitet sind, begnügten sich die Waldbrüder und Waldschwestern mit der grünen Wüste, wie es ihr Name vorgibt. Das Eremitentum ist eine alte Form des gottgeweihten Lebens. Sie ist die ursprünglichste Form des Mönchtums in Europa. Viele Geschichten von Einsiedlerinnen und Einsiedlern wurden zu Sagen, die wahre Kerne des beschriebenen Lebens enthielten. So ist in der Schweiz unter anderem bekannt der heilige Gallus, der im 7. Jahrhundert als Wandermönch schließlich das Kloster St. Gallen gegründet haben soll. Oder Ida von Toggenburg, die ca. 1140 geboren wurde. Ihre Legende wurde bereits im 16. Jahrhundert schriftlich verbreitet. Aber kehren wir zum Eremiten Kunert zurück. Peter Kunert lebte nach der Verwundung bzw. nach seiner wunderbaren Rettung in einem Bruderhäuschen in Horf. Seine Familie blieb in Gerswil zurück, heute ein Ortsteil von Emmenbrücke. Beide Familienteile sind in den Akten stets aufgeführt, und zwar als Almosenempfänger. Im Dezember 1590 wurde dann mit dem Pfarrer von Horf vereinbart, dass der Waldbruder im Bruderhäuslein aus den Einkünften des Jahrzeitbuchs mit 4 Schilling wöchentlich unterstützt werden sollte. Daraufhin forderte Peter nur noch Almosen für seine Familie von der Gemeinde, nicht mehr für sich. Bald erlangte Kurner so etwas wie Berühmtheit. Er war als Sternenseher bekannt. Das wissen wir, weil sich nun die Fälle vor Gericht häufen, in die er verwickelt war. Ein erstes Mal wird er im April 1591, etwa 46-jährig, verhaftet. Der Vorwurf war, er habe Reden über die ungewisse Zeit und das Wetter verbreitet. Das konnte man nicht dulden, denn solche Reden konnten Gott erzürnen. Denn nur er weiß alles, was in der Zukunft liegt. Der Sigrist vor Ort wurde befragt und er gab an, dass der Eremit 2-mal in der Kirche gewesen sei und ihm gesagt habe, dass es den Bauern schlecht gehe und die Kirche nichts unternehme, um sie zu stützen. An einem anderen Tag habe er gewarnt, man solle Vorkehrungen treffen, denn seit 5 Wochen zeige der Himmel, dass große Kälte zu erwarten sei, die die Ernte vernichten würde. Dies sei als Strafe Gottes aufzufassen, denn dieser sei sehr zornig. Weil diese Aussagen Kurnert belasteten, wurde eine Kommission von geistlichen und weltlichen Herren von Luzern bestellt, die den Waldbruder befragen sollten. Durch das Einsetzen dieser hochkarätigen Kommission, bestehend aus dem Rektor des Jesuitenkollegiums in Luzern, dem Luzerner Stiftspropst, dem Leutpriester und einem Junker, lässt es sich erkennen, dass der Rat die Sache sehr ernst nahm und eine seriöse Abklärung anstrebte. Die Kommission hielt in ihrem Bericht schließlich fest, dass Peter Kurnert so etwas wie Bauernregel anwandte. Aber er habe es noch weiter getrieben, indem er von Sternzeichen, vom Firmament und seltsamen Wolken gesprochen habe, die nur er sehen könne. Aus diesen Zeichen habe er eine Wetterlage prophezeit. Die Kommission hielt dies für bedenklich, denn solche Äußerungen kämen in der Regel direkt auf Ansinnen des Teufels zustande. Auch sei festgestellt worden, dass Peter Kurnert dem Teufel in Gestalt eines Eichhörnchens begegnet sei. Er habe von allerlei Geräuschen und Lichtern berichtet, die sicherlich durch die Täuschung Satans zu erklären seien. Wichtig sei auch, dass Kurnert durch solche Voraussagen im Volk Unruhe und Schrecken hervorrufen könnte. Deswegen wurde vorgeschlagen, Peter Kurnert in einem Spital oder einem Kloster zu versorgen. Wenn er weiterhin als Eremit leben wollte, dann müsste er versprechen, keine Wetter mehr zu prognostizieren. Außerdem müsse ihm ein Beichtpfarrer als Kontrolleur zur Seite gestellt werden. Peter Kurnert schien gar nicht auf den Vorschlag eingegangen zu sein. Ihm war es wichtiger, vor der kommenden Kälte zu warnen. Er glaubte, es wäre jetzt fundamental wichtig und möglicherweise rettend, eine Prozession zu veranstalten, um damit Gottes Zorn zu besänftigen. Nur so könne die Kälte abgewendet werden. Weil er dieses Wissen, die Himmelszeichen zu lesen, seit früher Kindheit gehabt habe, fühle er sich auch verpflichtet, die Menschen zu warnen. Der Rat fällt schließlich das Urteil, Kurnert zur Beobachtung in ein Spital einzuweisen, um ihn danach in ein Kloster zu geben. Er benützte diesen Vorgang auch, um sich allgemein mit den Waldbrüdern zu befassen. Offenbar waren ihre unabhängigen Lebensweisen den Rat in der Zeit ein Dorn im Auge. Deswegen wurde Folgendes beschlossen. Zitat: Auf heute haben meine gnädigen Herren Räte und Hundert in Bezug auf die Waldbruderhäuschen, die in der Nähe an abgesonderten Orten seit einigen Jahren errichtet worden sind und von einigen, die das Einsiedler- oder Waldbruderleben angenommen haben, bewohnt werden, beschlossen. Da durch solche Leute aus Betrug und Versuchung des Teufels böse Dinge geschehen sind, aus denen mehr Ärgernis als Gutes und Erbauung entstanden sind, wie noch in diesen Tagen mit den Brudern von Horf sich seltsame Sachen zugetragen haben, weswegen meine gnädigen Herren mit den Gelehrten und den maßgeblichen Vertretern des Klerus gesprochen haben und sich daraus ergeben hat, dass man sie abschaffen solle und solche Leute, die gerne von der Welt abgesondert wären, in Klöster zu weisen und den Konversen- oder Laienbruderstand anzunehmen, wie das in Klöstern seit alters her und noch immer üblich ist. Also wird befohlen, solche Bruderhäuschen abzuschaffen und solche Leute dorthin zu weisen. Wenn einer aber aus Untauglichkeit nicht aufgenommen werden solle, heiße man ihn arbeiten und bei einer ehrbaren Tätigkeit sonst Gott zu dienen. Zitat Ende. Der Rat bezog sich also bei diesem Verbot auch auf das Urteil der Kommission im Fall Kunert. Diese hatte aber die Abschaffung des Eremitentums keineswegs empfohlen, sondern nur angeordnet, den Fehlbaren unter die Bewachung eines Beichtvaters zu stellen. Aber der Luzerner Rat befand sich mit dem Verbot ganz im Zeitgeist. Die höhere Geistlichkeit war durchaus dafür, diese sozusagen freischaffenden Mönche und Nonnen in ein geregeltes Klosterleben einzubringen. In den Jahren 1597 und 1600 wurden Ratschlüsse hinsichtlich dieses Verbotes gefasst. Jedoch verschwanden die Luzerner Waldbrüder und Schwestern damit keineswegs. Im 17. und 18. Jahrhundert haben sie gar eine Blütezeit erlebt. Die Landbevölkerung wandte sich passiv gegen das Verbot. Ihnen lagen die zugänglichen Individualisten am Herzen. Aber zurück zu unserem Waldbruder Peter Kunert. Der wurde im April 1591 entlassen. Man verbot ihm, weitere Wettervorhersagen zu treffen. Daran hielt er sich überhaupt nicht. Im Juli ist jedenfalls erneut seine Festsetzung im Turm als Gefängnis verzeichnet. Es ergab sich, dass Kunert bereits nach seiner Einlieferung in den Spital Voraussagen getroffen hatte. Er meinte nun, dass im August eine schreckliche Dürre einsetzen werde, die nicht nur Früchte, sondern auch viele Menschen sterben lassen würde. Er bezog sich dabei auf seine Beobachtungen eines Regenbogens. Aber er sagte auch aus, im Gebet seien ihm diese Eingaben mitgeteilt worden. Kunert musste erneut vor dem Rat antraben. Er sagte dort aus, dass sich am 9. August das Wetter ändern werde. Dies leitete er aus den sogenannten 12 Lostagen ab, die er von Weihnachten an zählte und den Monaten zuteile. Zeichen, die er an jenen Lostagen am Himmel sehen, zeigten ihm wiederum die Zukunft des Wetters. Sinnvollerweise riet er dem Rat, jetzt Korn einzukaufen, um dann in der Mangelzeit genug zu haben. Er riet ebenfalls, einen Kreuzgang abzuhalten, damit der Zorn Gottes besänftigt werden würde. Gerade Letzteres schien dem Rat in den falschen Hals zu geraten. Was erdreistete sich, ein Unterling so etwas zu fordern, von diesem, dem Hohen Rat? Wir sehen weiter, dass die Obrigkeit diese Aussagen nicht mehr länger duldete und offenbar auch Schwereres dahinter sah. Sie ordnete damit für die Zeit folgerichtig die Folterung von Kunert an. Damit sollte die Wahrheit ans Licht kommen. Aber auch in diesem Verhör unter Folter blieb Konrad bei seinen Aussagen zur Dürre und seinem Wissen, auf das er ganz vertraute. Mitte August wurde Konrad dann aus der Gefangenschaft entlassen. Er musste sich die Haare abschneiden, das Waldbrudergewand ablegen, nach Rothenburg, seine Heimatgemeinde, zurückkehren und nie mehr Prophezeiungen öffentlich von sich geben. Es scheint, als hätte sich Konrad zunächst daran gehalten. In den Akten taucht er für ein paar Jahre nicht mehr auf. Aber dann, 1595, wurde er erneut wegen verbotenen Wahrsagens und Praktizierens der Gestirne und des Wetters ins Gefängnis gebracht. Kühl hielt das Protokoll fest, was Konrad seinen Oberen dort gesagt hatte. Er wollte nicht wieder aussagen. Er habe dies ja schon das letzte Mal ausführlich dargelegt. Man solle doch dort nachlesen. Er stellte außerdem erneut klar, dass er diese Gabe schon seit Kindheit gehabt habe und sie nichts mit Teufelsanbetung oder Hexerei zu tun habe. Alle die kommenden Wetter sah er schließlich anhand eines Regenbogens, der ja als Zeichen des Friedens im Alten Testament gezeigt wurde. Was im Verhör erstaunt, ist die Tatsache, dass Peter Konrad sich selbst auf den Vorwurf der Hexerei kam. Später wurde ihm das von Behördenseite nie vorgeworfen, obwohl man annahm, der Teufel könnte im Spiel sein. Eine Anklage wegen Hexerei wäre durchaus nicht abwegig gewesen, befand sich Luzern zu dieser Zeit doch in einer eigentlichen Hexenjagdphase. Von 1573 bis 1598 wurden in Luzern 224 Personen wegen Hexerei angeklagt und 99 von ihnen hingerichtet. So erstaunt es mich sehr, dass Konrad deswegen nicht in Schwierigkeiten kam, denn diese Anklagen wegen Hexereien wurden gerade wegen Wetterbeeinflussung aufgenommen. Peter Konrad betonte jedoch ausdrücklich, dass sein Wissen und Sehen keine Lehre des Teufels, Ketzerei oder Hexenwerk sei. Er schwor ebenso einen Eid zu Gott und allen Heiligen, dass er nichts mit Hexerei zu tun habe. Das haben natürlich auch die anderen Angeklagten getan. Allerdings glaubte man mindestens 99 von ihnen nicht und richtete sie hin. Wenn sie sich nun wundert, wo denn nun das Gespenst war, von dem die Sage berichtete, die ich eingangs vorlas, so seien sie versichert, diese Erzählung gab es wirklich. In einer gerichtlichen Untersuchung erzählte Konrad eben nicht nur von Regenbogen und wandte sich gegen Hexerei. Er erwähnte auch jene Geschichte, wonach er an den Haaren gerissen worden sei und nur das Heilige Kreuz ihn schützte. Auf diese Aussagen gingen die Ratsherren nicht weiter ein. Peter Konrad wurde erneut ermahnt, aber freigelassen. Er durfte wiederum keine Vorhersagen machen, um die Leute nicht zu beunruhigen. Danach fand keine Untersuchung mehr gegen Peter Konrad statt. Er verschwand aus den Akten. Was aus ihm wurde, wissen wir nicht. Der bekannte Luzerner Grossrat und Stadtschreiber Renward Zisat fasste die Geschichte für uns zusammen. Wenn Sie wieder einmal mittelalterliches Deutsch hören wollen, hier das Zitat. Anno 1587 ward ein Puversmann, Peter Kuoner genannt, Dualmalen zu Gerlischwil in Rothenburger Abt Unfer von der Stadt Luzern gesessen, an der Straße bei der Flur an der Rue in einem Zerwürfnuss von einem anderen seinen Nachbarn mit dem Schwert in Lieb und durch das Ingeweid dermaßen gestochen und verwundet, dass Männlicher meinet, er solle gleich auf der Stätte tot geblieben sein. Er ward im Spital, von wegen, dass er kleins Vermögens in die Stadt getragen. Allda man imme mit Arznei und anderen gepflegen, bis er sin vollkommen Gesundheit wiedererlangt. Und ist dies allein darum zum Gedächtnis gesetzt, dass man solches für ein Großwunder hielt, dass ein Mensch, der also verwundet und dem sein Geführ durch die Wund auf die 17 Tage lang ausgegangen, mit dem Leben davon gekommen solle, wie es dann auch die Ärzte selbst für ein übernatürlich Ding gegeben. Er sündert sich von der Welt, nachdem er wieder genesen, will ich sein Wesen doch auch nicht lang bestuend, sondern fiel in Ungnad der Oberkeit, um dass er sich seltsamer Sachen annehmen willend, von zukünftigen Dingen zu sagen und die Wetter auszulegen, das doch kein Grund gehebt. Also zog er von Land, ist doch hernan wieder begnadet worden, hat seiner Sachen etwas Gestalt gegeben von natürlicher, nächtlicher Observation des Gestirns Lauf. Zitat Ende. Mit bestem Dank für Ihr Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören.